Gut, wunderbar. Wir kommen jetzt zum nächsten Vortrag hier im Einsteigerforum. Und auch derjenige, der eigentlich den Hut für das Einsteigerforum auf hat, obwohl er jetzt gerade keinen Hut auf hat, darf und möchte auch gern einen Vortrag halten. Das heißt, wir schwenken jetzt zum nächsten Thema, wird etwas technischer. Und zwar, es geht um den Mount-Befehl, eine ganz wichtige Geschichte, die vielleicht auch jeder als Einsteiger oder als Fortgeschrittener kennen sollte. An der Stelle, Thomas, Bühne frei.
Na gut, also herzlich willkommen. Jetzt schon fast Nachmittag, könnte man ja sagen. Ich habe mir aber schnell noch Mittagessen gesichert. So, also ich wollte heute mal ein bisschen was über den Mount-Befehl sprechen. Und unser großes Thema ist ja Wahlfreiheit. Und ich bin der Meinung, der Mount-Befehl ist eigentlich die Wahlfreiheit für das Dateisystem. So, haben wir ein bisschen was zum Inhalt. Ja. Also ein paar Vorbetrachtungen. Begriffserklärungen. Man muss ja erstmal darüber einig werden, was überhaupt was ist. Dann reden wir mal ein bisschen über den Verzeichnisbaum, über den eigentlichen Mount-Befehl, über die Mount-Punkte, dann noch über einige Optionen, die etc/fstab und diverse weitere Werkzeuge. Habe ich es mal genannt. Also stelle ich mich noch mal ganz kurz vor. Der Frank hat zwar gesagt, wie ich heiße und dass ich hier das Einsteigerforum mache. Ansonsten bin ich kleiner Mini-Privatunternehmer und mache Ausflugsfahrten, vornehmlich von und nach Chemnitz, aber auch in beliebigen anderen Ecken. Wir waren schon in halb Europa. Und Linux ist irgendwie mein Hobby. Ich habe schon immer gern mit Computer gemacht und seit ungefähr, das ist mein 13. Linux-Tag ist das jetzt. Dann sponsore ich diese Veranstaltung noch, organisiere sie mit und dann hier während des Linux-Tags mache ich das Einsteigerforum noch. Und die Vortragsauswahl bin ich teilweise auch mit zuständig. Was? Essen? Denn dies Jahr nicht. Dies Jahr brauche ich das Essen nicht fahren, weil wir das Essen von woanders bezogen haben. Sonst habe ich es immer aus der Mensa geholt. So, ja, auch wenn auf vielen Systemen, besonders solchen Derivaten, die nicht mehr aufs Original zurückgreifen, eigentlich USB-Sticks, CDs, DVDs und was es noch so alles gibt, irgendwelche Speicherkarten und ähnliches, die greifen meist, werden direkt gemountet, ohne explizit nachzufragen, ob sie eigentlich gemountet werden dürften. Und damit man das eigentlich nicht alles automatisch geht oder nur auf den Mausklick, sollte man sich mal mit dem Mount-Befehl beschäftigen und ihn zumindest kennen, damit man weiß, was auch bei dem Tastenklick auf der X-Oberfläche im Hintergrund passiert, in dem Rechner oder im Dateisystem. Damit kann man eben dann verstehen, was da technisch vor sich geht und wie so ein Dateisystem überhaupt aussieht. Ich habe hier mal ein etwas abgespecktes Dateisystem dargestellt. Ich habe auf allen meinen Rechnern Debian und das ist außer zwei, drei Sachen, ist das der Debian, also der Root. Die Wurzel des Verzeichnisbaums. Ich habe die ganzen Unterverzeichnisse mal ein bisschen weggelassen, außer bei den Media-Verzeichnissen, das kriegen wir später nochmal, bei den Mount-Punkten und auch der Mount-Anstrich ist wertvoll. Na, und das Home-Verzeichnis ist ja nur bei jedem, heißt ein bisschen anders. Ich kürze mir das immer ab, damit ich nicht so viel schreiben muss. So. Ja, wir hatten das heute im Laufe des Jahres schon mal. Unter Linux ist fast alles eine Datei oder wird als solche betrachtet. Und diese Dateien liegen nun in verschiedenen physikalischen Medien und müssen alle irgendwie in den Dateibaum rein, damit jemand in dem System mit diesen Dateien arbeiten kann. Und das geht dann so weit, dass sogar eine Gerätedatei im Prinzip das physikalische Gerät abbildet, was dann gemountet wird. Also da wird eine Datei in den Dateibaum reingemountet. Ja, liegen in verschiedenen Verzeichnissen, Partitionen, Festplatten, CD-ROMs, USB-Sticks und. Auch im Netz, das habe ich hier gar nicht so richtig mitgeschrieben. Auch das kann man reinmounten. So, Begriffserklärung. Wir müssen uns mal über einige Begriffe klar werden. Also das eigentliche Mount ist der Befehl zum Einhängen weiterer Dateisysteme in das Wurzeldateisystem. An irgendeiner Stelle muss man es einhängen und die Wurzel des Rechners, also die Root, das ist halt der Punkt, wo man selber, an dem wird selber das gesamte Dateisystem eingehängt. Entweder dicht dran oder weit weg über zig Verzeichnisse. Früher gab es mal so nur 8 Ebenen, aber das ist lange her. Ja, Dateisystem ist auch etwas widersprüchlich. Zum einen ist das dieser Verzeichnisbaum, beziehungsweise Verzeichnisbäume, die da dran gehangen werden. Und zum anderen spricht man auch bei Dateisystemen von Dateiträger-Speichertypen. Also ISO 96, wie heißt es, 96? Oder X3 ist eigentlich sehr üblich. Oder eben auch VFAT oder was es nun so alles gibt. So, das nächste ist der Mountpunkt, der irgendwo in diesem Dateisystem, in dem Verzeichnisbaum liegen muss, wo man das hinmounten kann oder einhängen kann, das weitere Dateisystem in den großen Dateibaum. Ja, Automount gibt es auch noch. Ich verwende es überhaupt nicht. Das gleiche gilt für AutoFS. Das sind alles Systeme zum automatischen Mounten. Ich persönlich will der Herr über meinen Rechner sein und will mir nicht von irgendeinem Programm vorschreiben lassen, wer was mountet. Ja, Root hatten wir schon. Das ist das Wurzelverzeichnis. Aber gleichzeitig steht Root auch für den Systemadministrator, getreu dem Spruch, Root darf alles. So, der Verzeichnisbaum. Also ich hatte ja schon hier drüben ein bisschen dargestellt. Wir nehmen jetzt einfach nochmal die einzelnen Verzeichnisse, die wesentlich sind oder jetzt zumindest eine wesentliche Rolle spielen. Das ist einmal die Wurzel, also das Root. Wird immer mit einem Schrägstrich dargestellt. Aber gleichzeitig gibt es noch ein Root-Verzeichnis von dem Benutzer-Root, vom Systemadministrator, was an der Wurzel als Root existiert. Also da muss man aufpassen, dass man nicht die zwei Begriffe durcheinander haut. Ja, und alle anderen Verzeichnisse sind darunter angeordnet. Zum Beispiel Bin und S-Bin sind die meisten ausführbaren Programme unter USR, ich habe es gestern gehört, wie es heißt, offiziell. Im Volksmund sagen sie immer einfach User, aber das ist eben falsch. Da gibt es dann auch nochmal die Verzeichnisse Bin und S-Bin und teilweise auch in den Benutzer, also im Home-Verzeichnis der Einzelnen. Das sind dann Programme, die nur für einen selber sind. Im Bootverzeichnis sind die Startprogramme, so hauptsächlich der Kernel selber ist meist im Bootverzeichnis und auch so einiges andere zum Starten, der Group. Also in User hatte ich schon gesagt, da gibt es dann auch nochmal die Bin und S-Bin, sind die ganzen Systemprogramme. ETC ist auch sehr interessant, weil dort alle systemweiten Konfigurationsdateien abgelegt werden. Programm ist eigentlich falsch, siehst du, habe ich einen Fehler drin. Eigentlich sind es Konfigurationsdateien. Na und es gibt noch einige weitere. zum Beispiel das DEV-Verzeichnis werden wir nachher noch kriegen. Da sind die Gerätedateien vorrätig und ähnliches. WAR und was es noch so alles gibt. Und die zwei Verzeichnisse, Media und MNT für das Mount. Wobei Media, das kriegen wir eigentlich noch später, wofür die jeweils verwendet werden. So, der eigentliche Mount-Befehl. Also nur Mount zeigt erstmal die gemounteten Dateisysteme. So, das werde ich jetzt mal kurz zeigen. Also so sieht das ungefähr auf meiner Festplatte aus. Irgendwo haben wir da die SDR3. Das ist mein Root-Verzeichnis. Was haben wir noch Interessantes? Naja, SDR1 hier ist das Boot-Verzeichnis, SDR4 ist Home-Verzeichnis. Und das andere sind so Sachen, die das System macht. Zum Beispiel das PROC-Verzeichnis. Das bildet den Speicherinhalt ab. Aber im Hintergrund, man kann auch in dem PROC-Verzeichnis die Dateien lesen. Also das ist auch in dem Verzeichnisbaum eingehangen. Ja, und so sieht es im Augenblick aus. So. Was können wir weitermachen? Natürlich kann man, wie bei den meisten Befehlen, auch noch verschiedene Optionen dazufügen. Und die weitere Schreibweise vom Mount-Befehl ist mit verschiedenen Optionen. Dann kommt als nächstes der Gerätetreiber, wo das entsprechende Gerät oder das Verzeichnisbaum, wo der herkommt, praktisch sozusagen. Das kann Gerätetreiber sein, es kann aber auch eine Internetadresse sein. Was gibt es noch so? Ein File selber. Im Dateisystem kann man auch nochmal mounten. Oder auch eine einzelne Datei, das macht zum Beispiel bei Image-Dateien Sinn. Bevor man eine Image-Datei, die man erzeugt hat, brennt auf CD, kann man dann noch mal das gemütlich in Verzeichnisbaum einhängen und kann genau gucken, was hat man denn nun alles in das Image reingeschrieben. Und kann da drin durchaus noch fleißig lesen und gucken, ob man alles hat, was man auf die CD packen wollte. Und an dritter Stelle nach dem Mount-Befehl kommt der eigentliche Mount-Punkt. Es ist eigentlich üblich, dass wenn man normal als Root mountet, das ist die Normaleinstellung, dass eigentlich nur Root mounten kann. Das andere kriegen wir später noch. Nimmt man, also wenn man irgendwas Experimentelles macht, irgendwas schnell mal hinmountet, nimmt man eigentlich diesen Mount-Unterpunkt, um das dorthin zu mounten. Der ist extra dafür vorgesehen und da ist Platz. Platz ist übrigens sehr viel. Man glaubt gar nicht, wie groß so ein Dateisystem werden kann. Das ist ungefähr so wie mit der Löschtaste. Ich habe jetzt Internet gelöscht. Jetzt habe ich das nochmal hier unten drunter geschrieben. Ja, vereinfacht geht das Mounten, wenn in dieser Datei FSTAB in etc. Die entsprechenden Mount-Optionen angegeben sind mit Mount-Punkten oder dann kann man das nur mit dem Mount-Punkt machen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier, wenn ich ein CD-ROM-Laufwerk hätte, was ich leider nicht habe, könnte ich jetzt hier in Media CD-ROM 1 ist normalerweise der Mount-Punkt für eingetragene Laufwerke, sage ich mal. Ja, also CD-ROM oder USB oder ähnliches. Das gleiche, ich kann auch anstatt den Mount-Punkt nur die Gerätedatei angeben. Da in der FSTAB steht drin, wo diese Gerätedatei, wo die hingemountet werden soll. Also weiß er dann automatisch, wo der Mount-Punkt ist. Wie gesagt, man hat ja die Wahlfreiheit wieder zwischen Mount-Punkt oder Gerätedatei. Ja, Mount-Optionen, es gibt sehr viele. Wenn man die Man-Page liest, wird man adelig, sage ich mal. Und es ist sehr viel Englisch. Ich habe keine deutsche Übersetzung gefunden. Und da ich dem Englischen nicht sehr mächtig bin, will ich mal ein bisschen was erzählen, was es so für wichtige Optionen oder dringendste Optionen gibt. Dieses T gibt den Dateisystemtyp an. Und da kann man explizit dem Mount-Befehl ansagen, was man mounten will. Das Einfachste ist dieses Auto. Das macht er auch in Default-Einstellung von sich aus. Normalerweise erkennt das Linux, was für Dateisysteme dort dranhängen. Oder Dateisystemtypen, besser gesagt. Und mit dem Auto funktioniert es, ich sag mal, in sehr vielen Fällen. Dann kann man auch noch eine Sache machen, damit man eben die volle Gewalt über sein System hat. Man kann auch irgendein Medium nur lesend oder lesend und schreibend. Ist eigentlich interessant, wenn man das nur schreibend, kann man dann auch lesen? Ja, also entweder mit minus R nur lesend, dann kann keiner auf das Medium schreiben. Bei gewissen Sachen schließt das sich wieso aus. Wenn man ein reines CD-Laufwerk hat, ist mit dem Schreiben ganz schlecht. Aber bei USB-Sticks und Ähnlichem, was ja zunehmend ist, spielt das schon eine Rolle. So, jetzt kann man hier nochmal verschiedene Sachen angeben, mit denen man den Mount-Befehl auch ausführen kann. Also wir hatten vorhin gesagt, man kann den Mount-Punkt angeben, die Gerätedatei, wenn es in der FS-Tab steht. Wenn das nicht dort steht, gibt es jetzt seit zwei Jahren, gibt es diese User-ID. Und mit der kann man wirklich das Gerät, was an dem Gerätetreiber angesteckt ist, definitiv nur das Gerät mounten. Und wenn man den Mount-Befehl so angibt, zum Beispiel in der FS-Tab, dann kann eben nur der USB-Stick angesteckt werden und kein anderer. Und das gleiche gilt beim CD-ROM-Laufwerk, dann wird eben nur diese CD gemountet, die dort drin gemountet werden soll. Also es hat dann im Prinzip keiner eine Chance, eine andere CD einzulegen, die irgendwie gefaked ist. Und das gleiche kann man dann auch mit dem Label machen. Es gibt unter O kann man noch verschiedene Optionen angeben, die auch in der FS-Tab verwendet werden. Und ach, das kommt später. Mit dieser User-ID, die gibt es auch bei VFAT, gibt es das auch und auch das Label. Man kann auch bei VFAT und anderen Dateisystemtypen das verwenden. Ja, die Mount-Punkte. Eigentlich kann man beliebig durch die Welt sich Mount-Punkte anlegen. Zum Beispiel habe ich zu Hause meiner Frau in ihr Home-Verzeichnis ein USB-Verzeichnis angelegt, damit die mir nicht in Systemdateien rumfuscht. Also wenn sie ihren USB-Stick ansteckt, dann wird er definitiv ins Home-Verzeichnis meiner Frau gemountet. Und der lässt sich nur dort mal nirgendwo anders, weil es in der FS-Tab so festgelegt ist. Für Programme, die mounten, ist dieses Media-Verzeichnis reserviert und die Standardeintragungen in der FS-Tab nehmen auch dieses Media-Verzeichnis und sortieren innerhalb des Media-Verzeichnisses die verschiedenen USB-Sticks, CD-ROMs, naja, und was weiß ich, Netzlaufwerke und an. Der MNT-Verzeichnis ist, wie gesagt, für die manuelle Mounten vorgesehen. Und man kann da natürlich auch wieder weitere Verzeichnisse anlegen und kann das dann unter Mount CD-ROM 1 oder was weiß ich. Ich habe auch zum Beispiel, weil mir das immer zu viel Schreibarbeit war mit dem MNT, habe ich mir zum Beispiel direkt im Wurzelverzeichnis ein Quelleverzeichnis angelegt Und da brauchte ich bloß das Q und die Tab-Taste drücken. Und da brauchte ich bloß zwei Buchstaben und die Tab-Taste drücken. Und dann hatte ich meinen Mountpunkt da, wo ich ihn hinhaben wollte. Und ich wusste, alles, was ich irgendwie mounte, kam in dieses Quelle-Verzeichnis. Es ist sehr nach Belieben, wie man das eben gerne haben möchte, was ich noch hier mal hingeschrieben habe. Also man kann beliebig durch die Gegend mounten. Das einzige Problem ist, wenn man die Wurzel direkt mounten will, aber das sagt der Mount-Befehl, dass er das dann leichte Schwierigkeiten hat, weil der eigene Mount-Punkt dann überschrieben wird und das lässt er nicht so ohne weiteres zu. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erzwingen kann. Müsste man mal ausprobieren, aber wahrscheinlich ist es ziemlich schwierig, dem System zu sorgen. Er soll sich selber überschreiben. Ja, und um das alles zu vereinfachen und ein bisschen schneller zu machen, gibt es zwei Konfigurationsdateien im ETC. Das ist einmal die FS-Tab. Das ist die Dateisystem-Tabelle, wo üblicherweise alles eingetragen wird, was so auf dem System rumliegt oder was mal gemountet werden soll. Ich zeige mal einfach meine. Also so sieht meine aus. Irgendwo da in der Mitte geht es los. Hätte ich vielleicht vorher löschen sollen, naja. Da sieht man schon, dass dort drinnen diese ganzen User-IDs der Festplatte liegen. Also jede Festplattenpartition erzeugt diese User-ID. Im X3-System ist das ein 16-Byte langer Code, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Und hier unten sieht man schon, die gehen davon aus, dass man mehrere USB-Ports hier dran hat. Und da haben sie schon der SDA1 auf USB 0 vorgesehen und SDA2 auf USB 1. Das kann man jetzt natürlich beliebig erweitern. In diesem Verzeichnis darf definitiv nur Root schreiben und das mit guter Absicht, weil man kann hier viel Mist machen und kann hier auch Sachen reinmounten, die man vielleicht gar nicht haben will. Um nochmal grob zu zeigen, also vorne steht normalerweise der Mount-Punkt, nee, wie denn, das Mount, wir machen es im anderen Verzeichnis, ich habe es so auf dem anderen draufstehen. Nicht, dass ich jetzt durcheinander komme. Ja, genau. Also hier ist so eine Beispielzeile, wie es in der FS-Tab steht. Das geht vorne mit der Gerätedatei los, normalerweise. Oder eben auch in eine Datei oder ein ganzes Verzeichnis, was schon irgendwo liegt. Und das kann man definitiv nochmal irgendwo hinten mounten. Dann steht da der Mount-Punkt, in diesem Fall des Home-Verzeichnisses, der Dateityp. Dort, wo Default steht, da kann man allerhand Optionen reintragen, die so zum Beispiel bei der CD-ROM, wie gesagt, macht Sinn, das nur lesen zu mounten. So, und jetzt muss ich überlegen. Die erste 0 ist, ob's. Ich habe es doch eigentlich aufgeschrieben. Also ich habe es doch dann alles erwähnt. Also, vorne kann stehen eine Gerätedatei, ein Label, die User-ID oder eben auch ein Verzeichnis oder Datei. Das zweite ist der Mount-Punkt. Dann kommt der Dateisystem-Typ, also da kommen die ganzen Dateisystem-Typ. Wenn Auto drinsteht, ist es praktisch, dann sucht er sich selber das raus. Bei Festplatten, die sind ja nun immer fest installiert, daher der Name Festplatte. Steht meist der richtige Dateisystemtyp drin. Dann kommen die verschiedenen Optionen. Ich habe hier mal ein paar aufgezählt. Also nicht automatisch, nur lesend, nur also nicht ausführbar, das kann auch interessant sein, weil man will vielleicht nicht, dass irgendein Programm, was auf dem Datenträger, den man einhängt, geladen wird, dass man das ausführen kann auf dem Rechner. Und das kann eben der Herr Ruth kann das hier definitiv verbieten. Und die nächste Option ist dann User. Damit erlaubt man diese Eintragszeile auch, dass der User das entsprechende Mounten durchführen kann. Und Defaults ist eben die Beispiel, das müsste ungefähr so dastehen, wie es jetzt hier steht. Hä? Nee, die Defaults sind ein bisschen anders. Müsste ich nochmal gucken, wie die genau waren. Ja, und das ist, jetzt kommt erstmal die Dump-Kennzeichnung. Und zwar ist ein altes, Speicherprogramm oder Archivprogramm, das wertet diese Zahl aus. Wenn dort eine 0 steht, wird es nicht gemacht und wenn eine 1 da steht, dann wird das ausgewertet von dem Programm. Und das nächste ist die Dateisystemprüfung. Normalerweise werden die Festplatten alle so und so viel Male oder wenn man einen Festplattenabsturz hat, werden sie überprüft. Deshalb ist also bei der normalen Root-Partition und Home-Partition macht dort durchaus Sinn. Also bei der Root-Partition normalerweise zuerst. Deshalb würde dort eine 1 stehen. Bei den Home-Partitionen würde eine 2 stehen, weil es kann nur halt einer der Erste sein. Und 0 macht Sinn, zum Beispiel bei der CD macht es keinen Sinn, das Dateisystem zu überprüfen, weil man es sowieso nicht verändern kann. Oder wahrscheinlich auch bei angesteckten USBs. Es kann langwierig sein. Inzwischen sind ja USB-Sticks so groß, dass das dann einige Zeit in Anspruch nehmen könnte, wenn man das mountet. So, dann habe ich noch so einige kleine diverse Werkzeuge gefunden. Dieses BLKID kann man sich diese User-ID rausziehen. Und da habe ich das nämlich das geschrieben, was ich vorhin sagte. Also unter Linux und wahrscheinlich auch unter anderen Unixen ist diese User-ID 16 Bit lang und damit ziemlich einmalig, würde ich sagen. Unter NTFS ist er 8 Byte lang und unter VFAT nur 4 Byte. Das sieht man auch, wenn man einen VFAT USB-Stick mountet, dann sieht man dann, was ist denn, den M-Mount, die M-Tab habe ich irgendwie vergessen, die werde ich aber auch nochmal zeigen. In der M-Tab steht nämlich drin, welche Dateien derzeit gemountet sind. Das werde ich nochmal hier hinten zeigen. Das habe ich irgendwie vorhin vergessen, ist mir durchgerutscht. Also. Das sieht so ähnlich aus wie die FS-Tab oben drüber. Bloß hier ist das, was tatsächlich gemountet ist und wie es gemountet ist. Da sieht man eben, welches Dateisystem gemountet ist. Und ähnliches, also die Stellen in der Zeile sind die gleichen wie bei der FS-Tab. Aber wie gesagt, hier ist der tatsächliche Bestand. In der FS-Tab ist ja nur das, was eventuell mal auftauchen kann. Die FS-Tab kann ewig lang sein, weil man jeden einzelnen USB-Stick definitiv sagt, wo er hingemountet werden soll. Und in der M-Tab steht nur das drin, was wirklich gerade derzeit gemountet ist. So. Ja, und das mit dieser User-ID zu machen, ist dieses Programm BLKID sehr schön, weil das zeigt einen an, was alles für IDs rumliegen irgendwie. Jetzt muss ich mal gucken. Schon wieder eine Weile her. BLKID. Ja. Der zeigt mir hier meine User-IDs von der gesamten Festplatte an, also sind 4 Partitionen. Ist übersichtlich und überschaubar. Und dann kann man praktisch diese User-ID, das wird jetzt bei Debian seit einiger Zeit als Standard so eingegeben, dass sie nur noch diese User-ID nehmen, anstatt diese Gerätedateien, die vorne stehen. Und damit ist man sicher, dass nur diese Festplatte an dem Punkt gemountet wird und nicht irgendeine Geisterfestplatte. Man hätte zum Beispiel kein Problem, wenn man root ist, einen USB-Stick übers Home-Verzeichnis drüber zu bügeln. Und damit ist das andere Home-Verzeichnis überdeckt. Man kommt an das alte Home-Verzeichnis nicht mehr ran und man hat plötzlich ein total neues Home-Verzeichnis und kann dem vorgaukeln, er hätte noch sein altes, dabei hat er eben alles das, was er auf dem USB-Stick schreibt oder nicht schreibt. Dort könnte man im Prinzip auch jemand ausfragen. So, das war das. Was haben wir denn noch so gefunden? Ja, das DF, wie heißt das übersetzt? Disk-free, ah, siehste. Das zeigt die Größe aller gemounteten Dateisysteme an. Das minus H ist eine Option, dass das sozusagen menschenlesbar ist. DF minus H. So sieht das dann ungefähr aus. Da sieht man, wie viel Megabyte oder Gigabyte das entsprechend hat. Da sieht man, dass eigentlich das meiste das Home-Verzeichnis hat. Und ein bisschen was die Wurzel, aber. So, was haben wir noch? Ja, den Du-Befehl, DU. Ja, da kann man von einzelnen Verzeichnissen oder die Mountpunkte, die man gemountet hat, die Größen dieser Verzeichnisse anzeigen, damit man mal ungefähr eine Vorstellung hat, hat da wirklich jetzt den 16 GB Stick gemountet oder liegt da noch was ganz anderes, weil er nicht richtig gemountet hat, zum Beispiel. So, was haben wir noch? Ja, das U-Mount, wir haben die ganze Zeit über Mounten gesprochen, aber irgendwann müssen die Geräte auch mal wieder ausgehangen werden. Und dafür ist dieser U-Mount-Befehl zuständig. In diesem Fall muss man nicht zwei Sachen angeben, entweder den Mount-Punkt oder die Gerätedatei. Und es sollte eigentlich auch mit Label und mit User-ID funktionieren. Bloß das ist immer so umständlich, weil es so lang ist. Ja, und U-Mount A ist das Einfachste. Da werden alle gelöst, außer die, die das System noch braucht. Also ich habe es probiert. Den Root tut es nicht an, auch so ein Verzeichnis nicht. Weil das sind alles Verzeichnisse, wo noch gearbeitet wird in dem Augenblick. Und es löst nur die Verzeichnisse, also die Mount-Punkte, wo im Augenblick nicht gearbeitet wird. Das merkt man auch, wenn man auf der Kommandoseite den U-Mount-Befehl eingibt. Das dauert manchmal eine ganze Zeit, weil der noch dort dabei ist zu schreiben oder zu lesen von dem entsprechenden Datenträger. Und er hört erst auf, wenn er eben fertig ist mit Schreiben und Lesen. Vorher tut er nicht anmeinden. Ja, Eject ist noch eine schöne Spielerei bei den CD-Laufwerken. Wer nicht auf die Taste drücken will vom CD-Laufwerk oder nicht kann, weil das CD-Laufwerk vielleicht weit weg ist, weil es in irgendeinem Serverraum steht, der kann das Eject und den entsprechenden Gerätedatei machen und dann wird das CD-Laufwerk eben ausgeschmissen. Ja, das Auto-Mount und Auto-FS mountet Dateisysteme automatisch. Ich persönlich rate davon komplett ab. Weil wenn bei mir jemand was ansteckt, will ich selber Herr sein über das, was da angesteckt wird. Und will eigentlich vorneweg gucken, dass nicht irgendjemand auf mein System irgendwas mountet, was da eigentlich nicht hingehört. Ja, im Prinzip noch Fragen und sonst bin ich soweit. Hier, guck mal hoch.
Was macht Mount minus minus Byte?
Was macht Mount minus minus Byte?
Das soll ich jetzt wissen.
Ja, Sie machen noch einen Vortrag.
Da muss man mal gucken, was es macht. Ich vermute mal so.
Ja.
Macht allerhand. Ach, was sagt er uns denn? Irgendwas sollen wir doch angeben, ne?
Sieht irgendwie aus nach Ringmauern.
Aha. Also alle Optionen kenne ich auch nicht, gebe ich zu. So richtig wozu das gut ist, weiß ich auch nicht. Können wir jetzt noch an der Manpage nachgucken? So, wollen wir mal gucken. Da stand irgendwas von Bind. Wer kann gut Englisch? Wer kann mir den Absatz einigermaßen übersetzen? Mitarbeit gefragt. Aha, da tut man praktisch den Mountpunkt wechseln während des Betriebes. Man kann das auch einfach erreichen, indem man erst unmount macht und dann neu mountet.
Okay.
Das ist dann im Prinzip das Gleiche, wenn ich es so richtig begriffen habe.
Noch eine Frage. Was ist die Datei /proc/mount?
Dort steht im Speichersystem drin. Wir können uns das einfach mal angucken. Cat /proc. Dort steht meiner Meinung nach das drin, was in der M-Tab dann steht. Wollen wir mal gucken. Ach so. Deshalb wollte er das nicht. Und das müsste ungefähr das sein, was in der M-Tab steht. Das ist nämlich dort im Speicher nochmal abgebildet.
Also ich war der Meinung, dass im M-Tab einige Sachen versteckt sind, wo man aber in Proc Mount sehen kann. Und Sie haben gesagt, dass im M-Tab alles angezeigt wird.
Alles derzeit gemountete. Im M-Tab wird meiner Meinung nach nichts.
Ich war der Meinung, dass im M-Tab einige Sachen vorenthalten werden.
Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin der Meinung, dass das M-Tab-Verzeichnis nichts weiter als eine Abbildung dieses Proc-Verzeichnisses ist. Also ich bin auch der Meinung, die zwei Verzeichnisse sind zumindest im Normalzustand gleich. Ach so, das kann man bestimmt noch angeben. Wie gesagt, es gibt noch viele andere Optionen, aber alle wollte ich auch nicht alle überfordern, sag ich mal. So, gibt es weitere Fragen?
Keine weiteren Fragen. Der Thomas ist ja auch noch da. Also der Rest ist nach diesem Vortrag nicht einfach aus.
Es gibt immer die Situation, wo man einfach nicht mounten kann.
Gib mal. Greif mal zum Mikro.
Ja. Also das Problem ist, man sitzt vor der Kiste und kriegt einfach nichts gemountet. Ne? So, und ich habe jetzt kein Root. Und wie komme ich da dem Problem näher?
Wenn ich das richtig erinnere, ich muss noch mal gucken, kann man erstmal, also wenn man nicht root ist, ist es natürlich sehr schlecht, weil es ist mit Absicht vorgesehen, dass nur root mounten kann oder beziehungsweise root bestimmt, wer mounten darf. Und wenn nicht alle User eingetragen sind, ist es ungünstig. Ach Quatsch. Jetzt haben wir wieder das Problem vom Jörg vorhin.
escape.q.
Jetzt hat er es. Nee, der Fink spinnt immer noch hier rum. Wie kann ich das Öffzeichen stoppen?
Nochmal escape.q.
Nochmal escape. Nee, da will er nicht.
Escape.q.
Irgendwo hat er drin gehangen. So, wo waren wir jetzt? Jetzt habe ich wieder vergessen, was die Frau war. Hilf mir mal, Frank. Was war es jetzt? Worum ging es jetzt?
Genau, nicht Root-User. Wie können nicht
so
Root-User mounten?
Ich wollte mal probieren, ob das BLK-ID müsste auch... Nee, das ist nur für Root zugelassen. Also der einfache User kann nicht mal nachgucken, welche Geräte er mounten darf oder könnte. Das ist definitiv so festgelegt, dass keiner in dem Dateisystem rumfuscht, sage ich jetzt mal gut, auf gut Deutsch gesagt. Und es soll auch so sein, dass der Root festlegt, welche Dateisysteme wer mounten darf.
Also braucht man ein AutoFS letztendlich für solche
Benutzer? Nee. Man kann das als Root einfach eintragen.
Ich bin ja nicht da als Root.
Ja, man kann es auch vorneweg schon eintragen. Ja. Man kann doch vorneweg sagen, der User darf die drei USB-Sticks mounten und der User darf die CDs und die DVDs mounten. Ja. Dann das legt man als Root einfach fest, wer welche Zugriffsrechte wohin hat. Ja. Und dann legt man auch gleichzeitig fest, wo sie hingemountet werden. Ja? Also zum Beispiel... normalerweise tut man CDs oder ähnliches nicht direkt ins Systemverzeichnis mounten, sondern vornehmlich irgendwo in das entsprechende Home-Verzeichnis. Dann kann eben derjenige, den USB-Stick oder allgemein USB-Stick, also die Schnittstelle, eben nur in sein Home-Verzeichnis mounten und nirgendwo anders hin. Würde ich sagen.
Gibt es noch weitere Fragen? Noch eine Frage. Na gut.
In Linux werden ja einige Gerätesachen werden als Gerätedateien dargestellt, zum Beispiel Festplatten und CDs. Wie sieht das denn mit der Netzwerkkarte aus? Ist das da auch so?
Das ist auch eine Gerätedatei. Okay. Durfte unter Dev stehen, hä? Tja, wo haben wir denn die Geräte? Die Netzwerkkarten. Konsole. Net. Das ist ein Verzeichnis, ja? Also, CD. Dev. Schnitt. Und jetzt machen wir nochmal LS. Hier gibt es auch noch eine Netzwerklatenz.
Also vielleicht sollten wir das als Forschungsthema aufgreifen.
Ja, das ist wahrscheinlich ein gutes Forschungsthema.
Weil vielleicht...
Also irgendwo wird das hier drin abgebildet in irgendeinem Verzeichnis.
Also ich habe gelesen, aber ich kann mich natürlich auch täuschen, dass die Netzwerkkarte nicht als Gerätedatei dargestellt wird. Deswegen frage ich jetzt mal, wie das dann da gehandhabt
wird. Im Zweifelsfall geht das dann direkt über das Netzwerk. Dass du dann das, anstatt die Gerätedatei, dieses HTTP angeben musst.
Oder FTP. Also ich denke wir müssen das mal ein bisschen genauer angucken. Ich denke, das lässt sich im Moment gerade nicht hundertprozentig beantworten.
So. Und teilweise wird ja auch über das Netzwerk hier NTFS gemountet. Wenn du die NTFS-Pakete drin hast, dann bauen sich hier automatisch neue Gerätedateien auf für NTFS.
Also das heißt, das müssen wir doch nochmal genau durchgucken.
Das könnte auch sein, dass das zurzeit nicht vorhanden ist, weil erst wenn das Netzwerk aktiv ist, da wird in dem Dev-Verzeichnis neue Gerätedateien geschrieben.
Das stimmt.
Na? So, gut. Haben wir es soweit.
Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann sagen wir Thomas, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Und nach der Pause geht's weiter.